Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck Podcast. Ja, heute mit der Trainingsanalyse zum Österreich Grand Prix. Ja, heute mal vielleicht etwas ein anderes Trainingsanalyse, denn wir wollen nicht nur das Training ein bisschen analysieren, sondern auch ein bisschen die News vom Donnerstag und so alles auffassen, ja. Ein bisschen darüber reden. Heute gab es ja auch wieder kuriose Szenen, ja. Ich bin wie immer aber wieder nicht alleine. Dennis ist natürlich auch wieder da mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und heute war mal wieder ein aufregender Trainingstag. Zumindest was FP1 angeht. FP2 war da eher ja, im Regen, von Regen geprägt. Am Ende wurde es ja noch trocken, aber gut, FP1, da gibt es vieles zu besprechen. Da springen wir auch direkt rein. Und der erste große Gesprächsthema, Johann Sarko, direkt mal den Rundenrekord gebrochen am Ende der Session. Eine 1:22.8 hat er richtig einen rausgeknallt. Also, boah, richtig stark von Johann Sarko da gewesen. 7/10 P2 schon dahinter. Und das war John Mir, gefolgt von seinen Teamkollegen Alex Rins, Nakagami, Alexis Baguero, Quartararo, Alex Marquez, Bagnaia, Marc Marquez und Jorge Martin komplettieren die Top 10. Johann, so deine Eindrücke vom FP1?
Ja, ich konnte es ja leider aus verschiedenen Gründen leider nicht sehen. Also ich konnte es nicht live sehen, deswegen musste mir immer ein bisschen helfen. Ich konnte leider nicht live dabei sein. Aber ja, der Rundenrekord natürlich definitiv eine Überraschung. Ich meine, im FP1 fährt man normalerweise noch keine wirklich, wie soll ich sagen, risikohafte Runde. Ich weiß jetzt nicht, ob das risikohaft war, aber es war auf jeden Fall sehr schnell. Direkt eine Zehntel unterbietet halt die Runde von letzter Woche. Und das zeigt halt dann auch wieder, wenn die MotoGP-Stars zweimal an derselben Strecke fahren, können die da immer noch Zeit rausholen. Und generell, das gesamte Feld ist halt viel schneller geworden. Wenn jetzt nicht Sarko so eine Monsterrunde rausgehauen hätte, dann wäre es ziemlich eng gewesen, ne? Auch weiter hinten im Mittelfeld war alles im Zehntelbereich.
Von John Mir zum Beispiel, P2 bis zu Jorge Martin, P10 sind zum Beispiel nur 13. Ne? Also ja, wer auch morgen wieder den Sprung ins Q2 schaffen will, der muss Millimeter genau arbeiten. Definitiv spannend. Morgen FP3. Oder es kommt vielleicht Regen, macht wieder alles kaputt, man weiß es nicht. Wie im FP2. Ja. Dann noch so im FP2, so, ja, FP1, so kleine Überraschung, vielleicht. Ja, Jack Miller ist ziemlich weit hinten auf P17. Valentino Rossi auf P14, aber auch alles sehr, sehr eng zusammen. Ja, und Kyle Crutchlow wie immer eigentlich, oder wie in den letzten Spielbergrennen schon, ganz hinten in der Zeitentabelle zu finden. War nicht der größte Aufregpunkt in FP1, sondern wir haben auf einmal Merrick Vinales gesehen, zu dem würde ich jetzt gerne kommen. Ja, Merrick Vinales wurde am Mittwoch oder Donnerstag wurde klar, dass er den Grand Prix nicht fahren wird, weil er seine Yamaha absichtlich kaputt machen wollte. Er hat den Motor im Drehzahlbegrenzer laufen lassen. Und ja, da hat man in FP2 hat man so Merrick Vinales eingespielt, wo er das offensichtlich gemacht hat, im Begrenzer laufen lassen, hat der Stefan Bradl gesagt, ja, das geht gar nicht, also will er das bei Honda machen, dann will er auch sofort rausgeschmissen werden. Und das hat Yamaha schon gemacht. Da waren sie sehr schnell, haben Merrick Vinales suspendiert, aber er war da, kurios, Merrick Vinales, trotzdem war da, hat sich das Ganze angeschaut hier, auch noch in Teamkleidung, in der Box, es waren keine Motorräder für ihn ready, die Box war leer von ihm eigentlich, ist auch eigentlich ungewöhnlich, das dann gar nichts in der Box ist, ja. Ja, wie schätzt du die ganze Merrick Vinales-Sache ein, Jan?
Ja, noch ganz kurz. Wundert mich wirklich, dass da nichts in der Box war, weil normalerweise, wenn irgendein Fahrer fehlt, steht da immer Get Well Soon oder Come Back Quickly. Zum Beispiel, das hätte man zum Beispiel bei American Yalis machen können. War aber nicht der Fall. Natürlich, das geht gar nicht. Da müssen wir nicht lange drüber reden. Das Motorrad im Drehzahlbegrenzer zu bewegen, ist mit das Schlimmste, was man einem Motorrad antun kann. Weil es geht einfach kaputt. Also wenn man das öfters macht und längere Zeit, der Motor, man kennt das ja auch vom Auto, ist ja, kann man auch selber im Auto machen, ist ja genau dasselbe. Das ist einfach nicht gut für den Motor und das ganze Triebwerk. Und ich habe mir die Runden angesehen, die er da so gefahren ist. Also ich habe das von hinten bis vorne nicht verstanden, warum er das macht. Also warum? Ich verstehe nicht. Also wenn da ein Problem gewesen wäre, hätte er auch einfach an die Box fahren können. Dann hätte ihm keiner was, keine Vorwürfe machen können, dass er da irgendwas kaputt gemacht hat. Aber er hat irgendwie, er ist normal gefahren, hat dann wieder aufgedreht für 2 Sekunden, hat dann wieder losgelassen. Hat das öfters auf der Runde gemacht. Also ich habe das nicht verstanden. Also ich weiß nicht, was er damit bezwingen wollte. Also normalerweise, wenn es nicht läuft, sollte man den Motor eher schonen und direkt in die Box fahren. Aber ich habe das echt nicht verstanden. Also ich weiß nicht, was er damit erzwingen wollte. Klar, man sagt Frust natürlich, dass er mit Quartararo nicht kann mithalten. Aber das ist jetzt auch schon längere Zeit so. Das ist jetzt nicht bei dem Rennwochenende nur gewesen. Ich weiß nicht, ob das, also ich finde es auch komisch, dass er da an der Strecke, dass er sich überhaupt blicken lässt, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch. Ich würde mich da eher für schämen, bin ich ganz ehrlich. Also, wenn ich schon sowas mache, dann will ich mich wenigstens nicht blicken lassen. Ich glaube, hat er da bei Kurve 3 so gestanden, hat er die ganze Zeit irgendwelche Bilder gemacht oder so und hat zugeschaut. Ist eine ganz weirde Geschichte, ganz, ganz komisch. Und ich glaube nicht, dass er sich damit einen Gefallen getan hat. Glaubst du, er wird nochmal auf seine Yamaha M1 steigen für diese Saison? Hälfte?
Ich glaube nicht, das Zielstück zwischen irgendwie ja, alles und Yamaha, denke ich, ist zerschnitten. Das kann man so sagen, ja. Ja, der hat einfach da versucht, keine Ahnung, den Stolz mit Füßen da zu treten von Yamaha, das geht halt gar nicht. So, von einem so großen Hersteller, wie es Yamaha ist, so. Und ja, deswegen wird er für mich nicht mehr auf der Yamaha M1 sitzen. Aber das, so ein Problem ist da auch, ja, so gehen so ein bisschen die Fahrer bei Yamaha aus. Also Morbidelli ist verletzt, jetzt sitzt der Crutcher schon drauf und wen sollen sie dann jetzt holen für Vinales zu ersetzen, weil die müssen ja im nächsten Rennen Vinales ersetzen. Die Frage ist, was wollen sie da machen?
Es gibt natürlich ein paar Optionen. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, dass irgendwas im Gespräch mit Jake Dixon ist, dass der in Silverstone, also vom Moto2-Fahrer, dass der in Silverstone irgendwie fahren wird. Sein MotoGP-Debüt sollte geben, aber das scheint anscheinend nur irgendein Gerücht zu sein, keine Ahnung. Aber das habe ich nur so nebenbei mal gelesen. Aber du hast recht, die Fahrer bei Yamaha wird ziemlich, ziemlich eng. Wie du schon gesagt hast, man hat jetzt Morbidelli, der irgendwie jetzt schon länger verletzt ist. Wir haben einen Quattro, der jetzt da drauf sitzt. Wir haben einen Valentino Rossi, der am Ende der Saison ja, rücktreten wird. Und irgendwie haben die keine Fahrer mehr. Am Ende der Saison, wen haben sie dann? Morbidelli. Also da fehlen noch 2 Fahrer. Und es hieß ja da irgendwie, dass Morbidelli kommt. Aber ob das jetzt so geschehen wird, weiß ich nicht. Aber ist natürlich so eine Sache jetzt. Wie geht's weiter bei Yamaha? Das ist eine ganz, ganz große Sache. Der Erfolg, besonders bei Petronas, bleibt diese Saison bislang aus. Beim Werksteam ist es eher ein Einfahrer. Also eigentlich holt bei Yamaha nur ein Fahrer die Kohlen aus dem Feuer, wie man so schön sagt. Der WM-führende Quartararo. Aber sonst hat man da eigentlich keinen. Wie schätzt du diese Situation ein? Denkst du, da wird sich in den kommenden Tagen noch was Ändern wird es noch irgendwie eine große Überraschung geben mit einem Comeback oder wird es, ich weiß nicht, irgendwas anderes Großes vorfallen?
Also kam ja heute Morgen das Gerücht, dass auch Petronas vielleicht aussteigen wird am Ende der Saison, dass sie
Ja.
ja ihr Sponsor-Ding da beenden. Und ja, dann hätte Yamaha, die hätten kein Kundenteam mehr nächste Saison. Die werden also quasi nur das Yamaha wechseln, wie zum Beispiel Suzuki oder Aprilia jetzt. Da hätte man zum Beispiel vier Ducatis, aber nur eine Yamaha im Feld zum Beispiel so. Früher war das anders, da hat man eher das umgekehrt gesehen. Das, Haufen Yamahas auf dem Feld waren so.
Ja.
Und ja, man weiß nicht, bei Yamaha, man hat nur einen, ja, wie du schon gesagt hast, die Kohlen aus dem Feuer holt. Und wenn der mal nicht da ist, wenn der mal verletzt ist, ist momentan so wie bei Marc Marquez, Repsol Honda, dann geht da wahrscheinlich nie mehr viel. Also ja, bei Yamaha schon sehr, sehr knifflige Situation, obwohl sie mit Fabio Quartararo auf WM-Kurs sind, das muss man ihnen lassen. Ja, sehr, sehr schwierige Zeiten bei Yamaha auch noch. Für uns außerhalb der Strecke, ja, im WM-Kampf ist jetzt gerade nicht so viel Spannung drin, vielleicht, aber außerhalb der Strecke muss man schon sagen, also das ist immer ordentlich Zündstoff.
Ja, wie du, ich fand, du gerade so gesagt hast, ja, früher war es echt, fand ich auch interessant, dass Yamaha irgendwie sehr, sehr viele Teams hatten. Da hatten sie auf einmal Forward Yamaha noch 2015, dann hatten sie Tectoire Yamaha, dann hatten sie Swerve-Spike und jetzt irgendwie sollen sie überhaupt kein Kundenteam mehr haben. Jetzt hat nämlich Ducati auf einmal extrem viele Kundenteams. Das war früher ja nicht so, also nicht so viele. Wir müssen jetzt mal abwarten. Ich denke schon, dass da in den kommenden Tagen sich noch was klären lässt. Es ist natürlich noch nicht so hundertprozentig gesagt, dass Vinales jetzt diese Saison heute gar nicht mehr auf dem Bike sitzen darf. Es geht ja hier um eine Sache, ob er das darf oder nicht. Also, er hat da eigentlich, ja, er kann auf einmal auch arbeitslos sein für die letzte Saisonhälfte. Wenn man ganz kurz so Vinales Karriere-Review passieren lässt. Viel gerissen hat er nicht. Also seine beste Saison war für mich 2017, oder? Gehst du da mit? Also seine Anfangssaison. Mit vielleicht 2019. Das war eigentlich auch ganz okay.
Oder 2016 vielleicht, sein letztes Jahr, wo er bei Suzuki gefahren ist, hat er auch einen Sieg geholt. So.
Ach so, ja.
Aber ja, Team auf jeden Fall abseits und auch ja. Da würde ich sagen, spannen wir den Bogen mal rüber zur FP2. Dort hat Iker Lecona nämlich das Feld angeführt. Da war der Einzige, der am Ende auf Slicks rausgegangen ist. Das hat sich ausgezahlt. Ob das jetzt für morgen so gut ist, weiß ich nicht. Also er hätte sich lieber die neuen, der hat neue Soft und neue Medium-Reifen hergenommen und ist da die Runde hingeknallt. Ja. Das ist eigentlich nicht so schlau von ihm gewesen, weil morgen fehlen ihm dann die Reifen und dann hätte er morgen eigentlich drei Zeitattacken fahren können, weil es heute ja geregnet hat. Und so hat er jetzt den neuen Soft und den neuen Medium-Reifen unnötig verschwendet, weil ja, es war klar, dass man sich, wenn nur überhaupt, ein bisschen verbessern kann. Er hat sich zwar verbessert, ungefähr 3 Sekunden, aber es war ihm klar und auch dem Rest zum MotoGP-Paddock, man kann sich nicht mehr so verbessern, dass man an die Zeiten vom Vormittag rankommt. So. Und ja, da finde ich, hat er einfach nur verschwendet, obwohl man muss sagen, Iker Lecona jetzt Bestzeit. Ja, er hat ein bisschen Watchtime gekriegt im Interview, war ein bisschen on-screen, von daher, ja, kann er seine paar Minuten da haben, wo er im Bild ist. Im Rennen wird es dann wieder anders sein. ja, Joan Zarco P2, auch hier wieder sehr, sehr stark, ja, also das war auch und Ducati, muss man schon sagen. Alexis Spargaró Platz 3 mit der Aprilia. Jack Miller 5. Alex Marquez 6. Der am Ende der Session noch einen netten Plausch gehabt hat mit Jack Miller. Sind sie beide aus der Box rausgefahren, hintereinander auf 5 und 6 sich da noch eingereiht. Mit Medium-Reifen sind sie beide rausgefahren. Also mit Re Regen-Medium-Reifen. Alex Rins auf 7, Pol Espargaró auf 8, Fabio Quartararo auf 9 und Brad Binder auf 10. Das sind die Top 10 des FP2s. Und naja, wer hat sich für dich hier in den Mischbedingungen herauskristallisiert? Wen findest du in den Mischbedingungen so ja, momentan beeindruckend?
Also Überraschung, Sako auf Platz 2 definitiv kann sich sehen lassen. Vielleicht hofft er auch auf ein Rennen, was wechselhaft ist, halb und nass, weil man weiß ja von Yamaha, dass Yamaha in halb nass, halb trocken nicht gut performt. Alle Yamahas nicht. Von daher ist es für ihn vielleicht ein kleiner Vorteil. Kann man sagen, dass er da ist. Quartararo, für mich ein bisschen der Verlierer des Freitags, war jetzt nicht unbedingt so schnell, ich weiß jetzt nicht. Er ist irgendwie auch von der Strecke abgekommen, da war doch irgendwie was. Ich glaube, da musste er doch sein Bike irgendwie abtransportieren lassen. Ich habe da irgendwas gesehen. Ich glaube, das
Wann
hast
am
du auch
Ende
mitbekommen.
der F3 war das? Auf jeden Fall am
Ja.
Ende der einer.
Und ansonsten. Alex Marquez auch stark, muss man auch definitiv hervorheben, kann man nichts sagen. Ich finde, er hat eine sehr, sehr gute Basis gefunden. Also er ist also eigentlich jetzt recht, also auf der Strecke immer Top 10. Also es ist auf jeden Fall schön zu sehen. Und generell er hat LCR Honda ganz okay unterwegs an dem Wochenende oder ganz gut. Noch kurz einmal zu FP1. Mich ein bisschen gewundert, dass Miller und Oliveira so weit hinten waren. Gab es da irgendeinen Zwischenfall oder war das einfach nur so?
Ja gut, Miller, eigentlich immer so weit hinten in FP1 und FP2, die lassen es ja immer ein bisschen ruhiger angehen, die wissen, was sie können so. Und dann, ja, die KTMs, wie halt letzte Woche so, hat man sich auch im Training gedacht, ja, wo dann die Pedrosa beste KTM war, was machen die denn da? Ja, und dann hat ja letzte Woche auch noch Oliveira den Sturz gehabt da. Und ja, aber Platz 15, ich glaube, da kann morgen noch was gehen für KTM, definitiv, Brad Binder, Platz 16. Es fehlt ja auch nicht viel zur Top 10, es sind nur 3 Zehntel, aber die muss man erstmal finden. Sogar Valentino Rossi war davor. Der
Ja.
vielleicht auch so, der vielleicht auch mal oder ein etwas größer Gart als sonst in Q2 hervorzustellen, weil so unrealistisch ist es nicht, es sind nur ein paar Zehntel. Und wenn er sich da an einen schnellen ranhängen kann, so den Zug kriegt und dann ja, sich mitziehen lässt, dann warum nicht? Q2 direkt Einzug, weil Q1 ist immer schwer, definitiv da rauszukommen. Auch wenn es jetzt, man muss bedenken, letzte Woche waren wir 23 Fahrer, jetzt sind wir einfach nur noch 20 Fahrer. Einfacher, sich dafür ja, Q2 zu qualifizieren. Denn es kommen mehr Leute in Q2 als in Q1. Also, wenn du verstehst, was ich meine, es sind 12 Leute dann
Ja,
in Q2. Ja, 8 Leute in Q1 ausgeschieden. Und definitiv da die Chance für die ja, etwas Hinterbänkler, sagt man das so, keine Ahnung, die etwas Leute da hinten im Klassement öfters zu sehen sind, so da auf jeden Fall was zu reißen, da auf jeden Fall was ja, hinzuzaubern. Denn es ist ja nur noch ein Training. Mal schauen, was da geht für die Vorqualifikation. Dann geht es auch schon ins FP4 rein und dann geht es ins Qualifying rein. So. Ja, dann würde ich sagen, Jan, gib mal deine Tipps ab für morgen Qualifying.
noch ganz kurz, ich möchte nur noch die Esponsorama-Jungs hervorheben, die haben ja eigentlich auch ganz einen.
Ja.
Marini auf was war's?
Marie
Oder so.
13, bei Stanley 12.
Ja, also kann man definitiv auch sagen, ja, Respekt, also das kann sich sehen lassen mit beiden Fahrern da relativ weit vorne. Klar, Miller, Oliveira haben wahrscheinlich jetzt noch nicht alles gezeigt. Ist echt, also für mich ist das echt eine Umstellung, wenn das nur 20 Fahrer sind. Das fühlt sich so wenig an. Ich weiß nicht, es ist irgendwie ein bisschen eins. Sie haben ja auch nur 20 Fahrer, da ist das normal, aber ja, es könnte mal. Jetzt sind wir Fahrer am Rennen am Wochenende, da könnte man ja eigentlich mal das Qualifying-System von der Formel 1 austesten, oder? Das wäre ja mal eine Idee gewesen, hätte ich auf jeden Fall gefühlt. Also das wäre echt mal was Cooles. Ich würde das echt mal gerne ausprobieren.
Ja.
Und meine Tipps für morgen. Ich hoffe natürlich, dass es trocken bleibt, weil Regen ist immer so eine Sache. Ich finde Regen irgendwie nicht so cool.
Emma, wenn es
Klar, kein
regnet,
Fehler.
dann soll es im Rennen regnen, weil so im Training, keine Ahnung, wenn ihr immer, das macht irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie nicht repräsentativ, man kann nichts damit anfangen.
Ja, ist ein bisschen blöd, ja. Also meine Tipps für morgen. Ich denke, dass Johann Zarco da vorne bleiben würde. Für mich auch ein Kandidat für die Pole Position, aber auch vielleicht im Nassen. Die Suzukis darf man natürlich auch jetzt nicht aus den Augen verlieren, genauso wie die KTMs. Was eigentlich mit Bagnaia? Wie viel da war der? War der Neunter oder so? Den haben wir noch
Bei
gar
der
nicht angesprochen.
E1 war der Achter, also momentan wäre er vorqualifiziert.
Ja, ist aber auch noch nicht so der Bringer. Also Bagnaia irgendwie, ich weiß nicht, was der so, ich weiß nicht, was der anstellt an dem, an den Rennen, an dem
Genau, Alex
Rennwochenende.
Marquez ist ein Platz vor ihm.
Und also ich muss echt sagen, dass jetzt, also jetzt müssen die Ducatis endlich mal Punkte gut machen. Besonders Zarco, na gut, was heißt die? Eigentlich Ducatis zu sagen, ist eigentlich nicht mehr gut, sondern eher nur noch Zarco, weil die anderen, die sind eh so gut wie raus. Also eigentlich brauchen wir nur noch Zarco zu erwähnen. Der muss jetzt gut machen. Und ich glaube auch, dass an dem Wochenende was drin ist. Und vielleicht hat Quartararo ja mal ein bisschen mehr Probleme am Rennwochenende und tut sich vielleicht mal nicht so leicht, da ganz vorne mitzufahren. Vielleicht hat er auch mal ein etwas schwächeres Qualifying, wobei ich das nicht glaube, aber vielleicht ein bisschen weiter hinten im Grid.
Mal schauen, möglich ist alles. Vor allem bei dem engen Feld, da jeder kleine Fehler kann da sehr fatal sein. Und auch Quartararo ist ja nicht weit weg vom Ausscheiden. Der ist momentan ja 2 Zehntel und er wäre raus aus Q2, aus der direkten Vorqualifikation. Also ja, da kann wirklich jeder kleine Fehler kann da ausschlaggebend sein, definitiv. Da muss man genau arbeiten. Ja, dann meine Tipps für das Qualifying. P1 würde ich auch auf Sarko gehen. P2 Quartararo würde ich sagen. Und P3 Jorge Martin, doch. Ich glaube, das wird die Flotto sein. Also Sarko P1, Quartararo P2 und Jorge Martin P3.
Also ich bleibe auch bei Sarko P1. Ich gehe mal mit. Ah, vielleicht mal Nakagami in die Front schon reinpacken. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn er eine gute Runde hinbekommt. Ich sage einmal P3. Und ja, komm, sagen wir mal Miller P2. Ich denke schon, dass der noch ein bisschen was findet. Das ist ein bisschen random, aber ja. Noch ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, das hat Motorsport Magazin nämlich geschrieben, dass 2022 also stattfinden wird. Also jetzt nicht eine andere Strecke, sondern ein Umbau. Hast du davon was mitbekommen?
Ja, da soll die Strecke, die soll, erste Gerade soll eine
Eine
Schikane.
Schikane. Ja, sehr interessant. Finde ich sehr interessant. Das ist zwar auch die einzige Sache, aber ja, sind immerhin mal zwei Kurven mehr. Immerhin, ja. Sagen, man hat anstatt wie viele Kurven hat? Anstatt 10 hat man, glaube ich, 12 Kurven. Vielleicht vermindert das auch ein bisschen das Crash-Risiko oder die Gefahrenstelle. Das soll ja auch ein bisschen damit, das soll auch das bewirken. Von daher hoffe ich mal, dass sie das auch gut umsetzen. Ich bin darauf gespannt, wie das sein wird mit so einer Schikane. Ist bestimmt anders. Manche herrscht dann ein Plus sein, für manche eher ein Minus. Aber ja, mal gucken.
Ja, mal schauen, wir können die Schikane da ist.
Ja.
Das ist auch immer schwierig. Zum Beispiel hier Formel 1, da haben wir auch, keine Ahnung, aus Saudi-Arabien zum Beispiel hat man schon das Layout. Und in echt hat man es auch noch nie gesehen. Also, ja, schwierige Sache, muss man erst gucken, wie das ablaufen wird mit der Schikane. Nächstes Jahr soll sie ja kommen, soll ja Umbau im Ende des Jahres Umbau geben hier. Aber auch nur für die MotoGP Formel 1 zum Beispiel, auf der anderen Variante. Und ja, soll alles dazu dienen, dass die Strecke sicherer ist. Das.
Ja. Und noch ganz kurz zum, jetzt noch zum weiteren Rennwochenende. Ich hoffe, dass wir wieder ein spannendes Rennen sehen. Ein Zarco, der eventuell das Rennen gewinnen wird. Das hoffe ich. Zumindest mal. Also mindestens mal, sagen wir mal, 2 bis 3 Positionen vor Quartararo ins Ziel kommen müsste. Also wenn er zum Beispiel Zweiter wird, keine Ahnung, dann Quartararo zum Beispiel nur Fünfter oder so oder Vierter, aber ist sein. Und ich bin dann auch, was heißt froh, dass Österreich abgehandelt ist, aber ich freue mich dann schon auf Silverstone. Ach, ich habe so Bock auf das Rennen, ich weiß auch nicht warum, aber ich fühle die Strecke.
Er hat die Hoffnung, der Jan, der hat die Hoffnung, dass der Doktor vielleicht mal ein bisschen competitive wieder sein wird.
Ja,
Ja.
vielleicht Silverstone, eine gute Strecke für den Doktor, kann man nichts sagen. Erfolgreich gewesen, sogar 2019. Also da habe ich richtig Bock drauf auf die Strecke. Vor allem, weil weiß, sprechen wir in der Review in 2 Wochen.
Genau, jetzt ist erstmal noch ein Spielwochenende vor uns. Das Highlight kommt morgen. Das, was heute, denke ich, erstmal wieder Fleck-to-Fleck im deutschen MotoGP Podcast. Heute kein so repräsentatives Training, aber gut, kann ich alles haben. Morgen FP3 geht es wieder hoffentlich spannend weiter mit der Vorqualifikation und dann auch mit dem Qualifying. Ja, und seine letzten Worte.
Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, hoffe auf ein spannendes Qualifying, auf ein trockenes Rennen, wobei, also, ja, ich liebe ein trockenes Rennen. Und wenn's mal regnet, dann soll es wenigstens mal richtig regnen und nicht immer nur so Larifari-mäßig. Das hoffe ich. Also, wenn es regnet, dann am besten stark Regen und wenn es trocken ist, dann soll es trocken sein. Und nicht halb-halb. Weil das vor allem auch für den Doktor besser ist.
Genau. Das war es auf jeden Fall heute von Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP Podcast. Like nicht vergessen, Instagram, überall, wo ihr uns abonnieren könnt, abonniert uns. Würde uns auf jeden Fall so weiterhelfen und danke an alle, die zugehört haben. Wir sind raus. Ciao.
Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.